Ja, schön, dass ich heute hier sein darf. Einige kennen mich aus der Bibelschule oder anderen Gelegenheiten. Mein Name ist Ralf Seibel. Ich bin, wie Alex schon sagte, in der Ansgarkirche Wetzlar. Meine Brötchen verdiene ich als Oberstufenleiter eines Gießener Gymnasiums, wo ich auch Englisch und Geschichte unterrichte. Und gerade über das Geschichtliche bin ich dann auch dazu gekommen, mal predigen zu dürfen, in Kombination mit der Bibelschule. Ich muss gestehen, dass die Predigt, die ich gleich halten werde, den Ursprung genommen hat als eine kleine Andacht bei der Männerarbeit. Dann wurde es weiter ausgebaut und mal als Abend in der Jugend gemacht. Und letztes Jahr bat mich dann unser Pastor, ob ich nicht im Ferienprogramm dann auch mal das Ganze noch als Predigt ausarbeiten könnte. Und dann habe ich gedacht, warum nicht? Und als Alex mich dann fragte, ob ich nicht Lust hätte, mal hierher zu kommen, wieder im Ferienprogramm, habe ich gedacht, okay, unter dem Motto, dass Recycling ja in Deutschland ein wichtiges Prinzip ist, wenn ich das nochmal hervorholen und überarbeiten darf, dann ja. Und netterweise hat er zugestimmt und deswegen bin ich heute Morgen hier und möchte euch ein paar Gedanken mitgeben, mit euch zusammen über etwas nachdenken, das hoffentlich für den einen oder anderen wirklich mal ein ganz neuer Blick auf einen sehr bekannten Text ist. Die Frage, mit der wir uns jetzt beschäftigen werden, ist die, wie wir uns als Christen selbst sehen. Und ich sollte vielleicht schon im Voraus mal um Verzeihung bitten. Ich bin nun mal Lehrer und Lehrer können nicht anders die Stellen fragen. Ja, also nicht geschockt sein, wenn ich tatsächlich an der einen oder anderen Stelle mal eine Frage stellen sollte. Das ist dann nicht unbedingt eine rhetorische. Ich lasse euch dann schon wissen, wenn ihr auch antworten sollt. Aber keine Sorgen, es gibt keine Noten heute Morgen. Das sind Ferien. Gut. Die Frage, mit der ich einsteigen möchte, ist die, wie wir uns als Christen eigentlich selbst sehen. Überlegt mal ganz kurz, welches Bild habt ihr vor Augen, wenn ihr an Christ denkt oder euch selbst als Christ, der vor der Welt und auch vor der unsichtbaren Welt steht. Ich habe da so einen Verdacht, das ist das letzte, wenn wir das erste Bild noch bekommen könnten. Aber das linke war das, was ich meinte, das Lämmchen. Das ist doch oft das Bild, das wir von uns haben. Klein, hilflos, verwundbar, schwach, schutzbedürftig. Und viele von uns leben vielleicht mit 1. Petrus 5, Vers 8 im Hinterkopf. Seid nüchtern und wachet, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Die Warnung ist durchaus korrekt. Da möchte ich jetzt bestimmt nicht widersprechen. Aber sie kann zu einem etwas falschen Bild führen, das wir von uns selbst haben und wie Gott und wie die unsichtbare Welt uns sieht. Und das Lamm kommt zwar in der Bibel regelmäßig vor, aber nur ganz selten als Bild für den einzelnen Christen. Und ich möchte mir heute mit euch eine andere Bibelstelle anschauen, die eine etwas andere Sichtweise auf den Christen ausdrückt. Und ich spreche hier, wie einige vielleicht schon an der Bibelstelle unten erkannt haben, von der geistlichen Waffenrüstung. Der Text hat jetzt den zusätzlichen Vorteil, dass er mir die Gelegenheit zu einer kleinen Geschichtsstunde bietet. Da fühle ich mich ein bisschen weniger nervös hier vorne, weil ich das doch etwas eher gewohnt bin. Ihr habt diese Stelle wahrscheinlich schon x-mal gehört oder gelesen. Aber mit dem Text gibt es ein ziemlich massives Problem, das, vermute ich, den meisten noch gar nicht aufgefallen ist. Und ich hoffe, dass ich das heute ein bisschen bewusst machen kann. Ich werde den Text trotz seines Bekanntheitsgrades nochmal kurz vorlesen. Vielen Dank, Alex, dass du mir nochmal deine Bibel gelesen hast. Kleiner Tipp, wer aus dem Bibelserver Bibelstellen ausdruckt, sollte nachher nochmal auf den Ausdruck gucken, ob tatsächlich die Verse drauf sind, die man markiert hat. Dieses Detail hatte ich gestern Abend leider übersehen. Als ich heute Morgen drauf guckte, musste ich feststellen, es waren die Anschlussverse und nicht die, die ich vorlesen wollte. Ich glaube, ich muss mit den Programmierern mal ein Wörtchen lesen, die sind auch bei uns in der Gemeinde. Gut. Epheser 6, ab Vers 10. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Jetzt denken vermutlich viele, wo ist das Problem? Ist doch sonnenklar. Naja, wenn ich mich hier so umgucke, also nehmt es mir nicht übel, aber ich sehe keine Rüstung. Nicht mal einen Helm. Wenn das Wetter besser wäre, hätte ich vielleicht wenigstens die ein oder andere Sandale gesehen. Ja, gut, Gürtel sind ein paar da, das ist ein Anfang. Ja, scheinen also wenige Christen hier zu sein heute Morgen. Ihr lacht, zu Recht. Warum? Wo ist der Denkfehler? Aha, da steht was von geistlich in dem Text. Richtig. Man muss etwas anders ausdrücken. Es geht hier auch um die Textsorte. Was für eine Art Text ist das hier? Das ist keine Bekleidungsvorschrift für den Christen, um ihm die schweren Entscheidungen am Kleiderschrank morgens zu ersparen. Es ist ein metaphorischer Text. Paulus benutzt hier Metaphern, um etwas klarzumachen. Was ist eine Metapher? Keine Sorge, da werde ich jetzt niemanden abhören. Eine Metapher ist ein bildlicher, ein bildhafter Vergleich. Eigenschaften eines Wortes oder eines Begriffs werden auf einen anderen übertragen. Zum Beispiel, wenn in der Offenbarung von Jesus als dem Löwen aus dem Stamme Juda gesprochen wird. Natürlich werden nicht alle Eigenschaften übertragen. Das heißt nicht, dass wir uns als Jesus mit Mähne vorstellen sollen. Es gibt sogar oft bei diesen Metaphern gewisse Konventionen, gewisse Absprachen, Festlegungen, was man mit einer bestimmten Sache assoziiert. Nehmen wir doch mal den Löwen. Was ist denn so die Assoziation, wenn man jemanden als Löwen bezeichnet? Welche Eigenschaften werden ihm denn zugeschrieben? Stärke, Mut, richtig. Bisschen wild vielleicht, ja, gut. Gefährlich auch. Ja, ist ganz interessant. Gerade der Löwe ist ein interessantes Beispiel, dass es auch wichtig ist, diese Konventionen zu kennen. Die müssen nicht unbedingt viel mit der Realität zu tun haben. Dann guckt euch einen Löwen mal in der Realität an, auch im Kontrast zu Löwin. Was wir so übertragen, ist jetzt nicht unbedingt das Bild des faulen Paschas, der irgendwo im Schatten liegt, während sein Weibchen jagt, der dann aber als erster fressen darf. Also auch wichtig zu wissen, was sind eigentlich so die klassischen Assoziationen, die man mit diesem Bild übertragen möchte, die diesem Begriff zugerechnet werden. Und bei dem Text, den ich gerade vorgelesen habe, handelt es sich also auch um eine Metapher. Auch hier werden Eigenschaften übertragen. Und da genau kann an der einen oder anderen Stelle ein Problem liegen. Wer sowas jetzt interessant findet, Dinge wie Metaphern und was hat das eigentlich mit Bibellesen zu tun und so weiter. Da kann ich einen kurzen Werbeblock einschieben. Dem kann ich die Kompass Bibelschule nur wärmstens empfehlen. Da beschäftigt man sich unter anderem, aber nicht nur mit solchen Dingen und lernt, wie man eben mit Bibeltexten umzugehen hat, umgehen kann, die zum Beispiel solchen metaphorischen Charakter haben. Okay, warum ist das jetzt wichtig mit diesen Metaphern? Was hat das mit unserem Selbstbild als Christen zu tun? Ziemlich viel, meiner Meinung nach. Ganz ehrlich, welche Assoziationen habt ihr, welches Bild habt ihr vor Augen, wenn ihr den Begriff Rüstung oder Waffenrüstung hört? Ich wage mal eine Vermutung. Die meisten denken an Filme wie Ritter aus Leidenschaft oder Königreich der Himmel, die Älteren vielleicht an Ivanhoe. Also die Art Filme, die meine Frau so gerne etwas despektierlich Blechbüchsenfilme nennt. Ja. Historisch korrekter denken manche vielleicht sofort an die Römer und haben dann monumentale Filme wie Spartacus oder Ben-Hur vor Augen oder etwas moderner vielleicht Gladiator. Einige denken vielleicht an ein paar Ausstellungsstücke oder Bilder aus der Saalburg oder was auch immer das letzte Museum war, wo sie mehr oder weniger freiwillig hingeschleift wurden. Die Eltern unter uns haben vielleicht einen kleinen Playmobil-Ritter oder einen Playmobil-Römer vor Augen. Die Dinge, die uns eben spontan einfallen, wenn wir einen Begriff hören. Und eine Rüstung ist etwas, das keinen wirklichen Bezug zu unserer Lebenswirklichkeit hat. Ich vermute mal, in den letzten 6 Monaten hat keiner der Anwesenden Rüstung getragen, oder? Irgendjemand? Nein? Oh, 2 Ausnahmen? Ah, okay, ja. Ich müsste mich jetzt auch als Ausnahme bezeichnen, weil ich auch in der Saalburg mal ein Kettenhemd anhatte vor 4 Monaten etwa. Aber sonst nicht wirklich. Das heißt, das Ganze hat so einen altmodischen, vielleicht etwas rührenden Touch. Ja, man lächelt dann mal, wenn man an diese Bilder aus den Filmen denkt. Und diese Bilder, die da kommen, und auch diese Emotionen, ach so was Altmodisches, vielleicht Unnützes, die beeinflussen auch, wie wir diesen Bibeltext verstehen. Weil das die Eigenschaften sind, die wir zum Teil unbewusst übertragen auf das, was Paulus hier sagen möchte über den Christen. Und deswegen möchte ich mir jetzt mal die Zeit nehmen, euch ein bisschen zu zeigen, was eigentlich die Assoziationen waren, die Paulus und seine Zeitgenossen hatten, wenn sie diese Begriffe hörten, wenn dieser Brief verlesen wurde in Ephesus oder in den anderen Gemeinden. Die Gemeinde, um es etwas illustrativer zu machen, habe ich die Reihenfolge ein klein bisschen abgeändert. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Die Gemeinde in Ephesus hatte den römischen Legionär des 1. Jahrhunderts vor Augen. Den wir uns ungefähr so vorstellen müssen. Legionäre gab es überall im Römischen Reich, gehörten zum Alltagsleben. Jeder Zuhörer wusste sofort, was Paulus meint, wenn er von Rüstung spricht. Jeder dachte sofort daran. Gucken wir uns doch die einzelnen Teile mal an. Der Gürtel der Wahrheit, der Gürtel der Wahrhaftigkeit. Ich muss ehrlich sagen, ich war da immer ein bisschen enttäuscht. Ja, es geht jetzt um Waffenrüstung, das klingt spannend und womit geht's los? Gürtel. Hat so ein bisschen was Antiklimaktisches. Interessanterweise ist dieser Gürtel das Wahrzeichen des Soldaten. Das war das eine Teil der Uniform, das der Soldat sogar, der Legionär sogar in seiner Freizeit getragen hat. Das heißt, daran konnte man immer den Legionär erkennen, selbst wenn er sonst keine Rüstung trug. Dann hieß also dieses Bild, dass man jeden Christen jederzeit an seiner Wahrhaftigkeit erkennen kann. Außerdem darf man nicht vergessen, dass dieser Gürtel die ganze Rüstung zusammenhält und das Schwert und die Schwertscheide an diesem Gürtel befestigt sind. Das heißt also, wenn ein solcher Gürtel reißt, bedeutet das für den Soldaten ein ziemliches Problem. Also, dieser Teil der Metapher, einen Christen kann man immer an seiner Wahrhaftigkeit erkennen. Nächstes Teil. Kalige, die Sandale der Bereitschaft. Die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden. Sieht ganz einfach aus, einfach aus einem Stück Leder ausgeschnitten, Nägel drunter, fertig. Wirkt auf den ersten Blick primitiv, aber geht mal in den nächsten Outdoor-Laden. Ihr werdet feststellen, dass diese Art nur aus, von Sandale, nur aus modernen Werkstoffen gefertigt, im Moment bei Wanderern wieder ziemlich populär geworden ist. Vor allem in wärmeren Jahreszeiten, beim wärmeren Klima, denn sie sind doch, um es vorsichtig zu sagen, sehr atmungsaktiv. Also Fußpilz zum Beispiel war kein Problem, das ein römischer Soldat hatte. Und man sieht, also und diese Nagelsohle, das haben Experimentalarchäologen festgestellt, also die Dinge wirklich nachbauen und ausprobieren und damit marschieren und festgestellt, dass sie auf verschiedenartigsten Untergründen wirklich sehr gut haftet. Kopfsteinpflaster ist schwierig, aber sonst ist sie ganz hervorragend. Also gar nicht so primitiv, wie man auf den ersten Blick meint. Und ich denke, das Bild vom Schuh ist ohnehin leicht verständlich. Ohne diese Sandale, ohne diese Bereitschaft läuft ohnehin nichts. Barfuß wird man nicht weit kommen. Und ohne diese Bereitschaft, die gute Nachricht vom Frieden mit Gott zu verkünden, brauchen wir auch den ganzen Rest der Rüstung nicht. Denn ohne diese Bereitschaft begibt man sich auch nicht in Gefahr. Nächster Teil. Der Helm der Heilsgewissheit. Wenn wir Helm lesen oder hören, denken wir wahrscheinlich an, ich weiß nicht, Fahrradhelm, Motorradhelm, eine Schüssel auf dem Kopf oder etwas, das Obelix sammelt oder so. Ja. Aber damit tun wir den Römern auch ein bisschen Unrecht, auch wenn wir das jetzt wieder so als etwas nostalgisch und doch überholt ansehen. Ja. Diese Helme sind fast so etwas wie kleine Kunstwerke, die wirklich die Erfahrungen aus mehreren Jahrhunderten fast kontinuierlicher Kriegsführung von Seiten der Römer in sich vereinigen. Ich darf es mal kurz illustrieren. Wir haben hier den Nackenschutz, der von hinten schützt und ganz nebenher auch noch praktischerweise bei Regen das Wasser daran hindert, hinten in die Rüstung zu laufen. Hier seitlich den leichten Vorsprung, der die Ohren schützt. Hier vorne ein Vorsprung, dessen Bedeutung vielleicht auf den ersten Blick nicht klar ist. Ja, aber bei einem Schwerthieb von der Seite würde dieser das Schwert abprallen lassen und damit die Nase des Legionärs retten. Ja, und so weiter. Lauter sehr durchdachte Details, die das wichtigste Körperteil, den doch eher empfindlichen Kopf, gegen die verschiedensten Arten von Gewalteinwirkungen schützen. Und es ist interessant, dass Paulus hier gerade die Heilsgewissheit als so zentralen Teil des Schutzkonzeptes gegen die Angriffe Satans bezeichnet. Und der Schutz eines solchen Helmes, das hat man auch bei Experimenten herausgefunden, war wirklich sehr gut. Kommen wir zum zentralen Teil der Rüstung, der Panzer der Gerechtigkeit. Die Lorica segmentata, der Gliederpanzer links, oder in dieser Zeit auch noch weit verbreitet, Lorica harmata, das Kettenhemd. Und gerade hier, gerade bei diesem Teil der Rüstung, spielen uns unsere Assoziationen einen ziemlich üblen Streich. Weil gerade Hollywood sehr viele falsche Vorstellungen genährt hat, wie es um die Qualität solcher Rüstungen bestellt ist. Ich meine, jeder kennt das, das große Finale eines solchen Films. Der Held muss sich im großen Showdown irgendwo hindurchkämpfen, normalerweise um den Oberbösen zu erreichen und schnetzelt sich dabei normalerweise durch ganze Heerscharen der bemitleidenswerten Schergen des Bösen. Ja? Wobei deren Rüstungen ihn vor nicht das geringste Problem stellen. Ja, sein Schwert schneidet er immer durch, als seien die aus Wolle oder Plastik. Was für Hollywood durchaus korrekt ist, in den alten Filmen waren es immer silberfarbene Wollpullover, in den neuen sind sie normalerweise aus Plastik hergestellt, ja, aber das gilt eben nicht für eine tatsächliche antike Rüstung. Unser Problem ist, dass unser Weltwissen auch noch hinzufügt, dass ja auch eine solche Rüstung von jeder Feuerwaffe problemlos durchschlagen werden kann. Das heißt, so wirklich ernst nehmen wir unbewusst diesen Schutz nicht, weil Rüstung für uns so etwas eher Verletzliches ist, nicht wirklich Schützendes. Hier sind dann wiederum die experimentellen Archäologen tätig geworden und die Reenactors, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das sind die Leute, die sich tatsächlich dann solche Rüstungen und sowas nachbauen und dann ganze Römerlager veranstalten und damit durch die Gegend laufen. Die haben das mal ausprobiert und haben zu ihrer großen Verblüffung festgestellt, dass es fast unmöglich ist, mit einem Schwert oder einer anderen Waffe der damaligen Zeit eine solche Rüstung zu durchschlagen. Das gibt Schaden in die Schwerter. Natürlich kann die Wucht des Aufpralls immer noch Verletzungen verursachen, ja? Aber so einfach kommt man da nicht durch. Und wenn da, wie üblich, auch noch eine gepolsterte Tunika drunter getragen wurde, wurde sogar die Wucht eines Schlages relativ gut abgefangen. Das heißt, der Schutz einer solchen Rüstung war ganz ausgezeichnet. Ist vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir beim Lesen der Lutherstelle, wo das Wort Panzer verwendet wird, unsere moderne Assoziation mit dem Wort Panzer verwenden. Diese Gerechtigkeit ist also fast undurchdringlich. Es gab nur eine Waffe in der antiken Welt, die eine solche Rüstung relativ problemlos durchschlagen konnte, und das war ein Pfeil. Aber auch diese Gefahr wird im Text berücksichtigt. Offensichtlich kannte Paulus sich wirklich gut aus. Nächstes Ausrüstungsstück, bitte. Scutum, der Schild des Glaubens. Ein ganz zentrales Ausrüstungsstück, der Schild. Ohne Schild läuft gar nichts. Egal wie leicht bewaffnet ein Soldat war, egal wie stark die Regierung sparen wollte bei ihren Soldaten, ein Schild war die Minimalausrüstung. Ohne das hat man niemanden losgeschickt. Und es ist eben eines der wenigen oder eigentlich das einzige Ausrüstungsstück, das auch Pfeile aufhalten kann. Und dieser römische Schild ist ziemlich beeindruckend. Der ist bis zu 1,10 Meter hoch. Wenn man dann bedenkt, dass der durchschnittliche römische Legionär gerade mal 1,67 Meter war, ist das schon ziemlich beeindruckend. Kleines Detail zu dem Foto: hinter jedem dieser Schilde kniet ein vollständig ausgerüsteter Legionär. Das heißt, wenn Pfeilbeschuss einsetzte, duckte sich die ganze Schlachtlinie ab, wartete auf das Geräusch der aufprallenden Pfeile und marschierte dann weiter. Das heißt, unser Glaube schützt uns, um diese Metapher wieder zu verwenden, unser Glaube schützt uns gegen die einzige Waffe, die der Rüstung gefährlich werden kann. Interessanterweise ist im ganzen Text nur eine einzige Offensivwaffe erwähnt. Alles andere ist Schutz, ist defensiv. Das ist das Schwert, das Gladius, das Schwert des Wortes Gottes. Und auch hier spielen uns unsere Assoziationen unter Umständen einen Streich. Denn woran denken wir bei Schwert? Gerade auch wenn wir so ein römisches Kurzschwert von vielleicht gerade mal 50 Zentimetern sehen. Ja? Im Grunde ein verlängertes Küchenmesser. Ja? Wieder etwas, das doch arg altmodisch und nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Ja? Leute, so denken wir unter Umständen unbewusst über das Wort Gottes. Gott schickt uns los mit einem Kneippchen in der Hand. Lass mich kurz erklären, warum die Zeitgenossen ganz andere Assoziationen hatten. Das Gladius war ein Kurzschwert, ist korrekt. War auch nicht, wie wir es aus den Ritterfilmen oder zum Teil auch aus schlechten Römerfilmen kannten, zum Schlagen gedacht, sondern eine reine Stichwaffe. Aber jetzt stellt euch mal vor, eine Reihe Legionäre, die hinter ihren Schilden geduckt stehen und dann immer wieder einfach mal nur durch die Lücken zwischen den Schilden mit diesen Schwertern herausstechen. Gegen Gegner, die im überwiegenden Teil der Fälle keinerlei Rüstung trugen und eine Höhe, die normalerweise Bauchtreffer verursachte, was bei den damaligen medizinischen Möglichkeiten fast hundertprozentig tödlich war. So eine gefährliche Waffe war dieses römische Kurzschwert. Etwas Angsteinflößendes. Das war die Assoziation der Zeitgenossen und nicht Küchenmesser. Als ich zum ersten Mal über dieses Thema gesprochen habe, habe ich einmal die Übersetzung der Volksbibel benutzt, nicht unbedingt die Bibelübersetzung, die ich regelmäßig verwende, aber was sie mit diesem Bibeltext macht, ist ganz interessant. Die benutzen hier statt Schwert Laserschwert. Ja, gut, kann man auch drüber lächeln. Andererseits, wer die Krieg der Sterne-Filme gesehen hat, weiß, es geht hier um eine Waffe, die wirklich jedes bekannte Material durchschneiden kann, die extremst gefährlich ist. Als ich das bei der Männerarbeit mal gemacht habe, habe ich dann einfach mal, um eine andere Assoziation zu wecken, eine Nachbildung einer Maschinenpistole hochgehalten. Ja, in dem Moment hatte ich die volle Aufmerksamkeit aller Anwesenden. Ja, ich habe heute Morgen darauf verzichtet, denn das kann bei Passanten sehr merkwürdige Assoziationen hervorrufen, weil die dann nicht wissen, dass ich gerade über einen metaphorischen Text spreche, und deswegen habe ich da heute Morgen lieber darauf verzichtet, habe deswegen auch keine Nachbildung eines Gladius mitgebracht. Man muss ja schon so ein bisschen auch auf die Außenwirkung achten. Aber um es nochmal zu betonen, diese einzige Offensivwaffe, die hier beschwert wird, die, vor der sich die unsichtbare Welt wirklich fürchtet, ist das Wort Gottes. Und das ist gefährlich und kann gefährlich sein und ist wirklich ernst zu nehmen. Alles in allem nimmt Paulus hier eine extrem zweckmäßige Ausrüstung als Bildspender für den Schutz des Christen. Die Ausrüstung des römischen Legionärs, die ihn zu einem so angsteinflößenden und gefährlichen Gegner machte. Wenn ihr diesen Text das nächste Mal hört oder lest, könnt ihr versuchen, daran zu denken, oder ihr könnt versuchen, das Bild im Kopf zu modernisieren. Die moderne Entsprechung wäre wahrscheinlich ein Soldat der Kommando Spezialkräfte oder so, oder ein Beamter der GSG 9 in voller Ausrüstung mit Schutzhelm, kugelsicherer Weste und allem drum und dran. Jetzt werde ich mich theologisch ein bisschen aus dem Fenster lehnen. Ich halte mal so ein Auge auf Alex, wenn er zu sehr die Stirn runzelt, höre ich auf. Es gibt noch so ein paar Assoziationen, die die Zeitgenossen bei diesem Begriff Rüstung gehabt haben und vor allem beim Bild des Legionärs gehabt haben dürften, meiner Ansicht nach. Erstens, jeder wusste, der Legionär bekommt die Rüstung gestellt. Er muss sie nicht selbst machen. In dem Moment, wo er Legionär wird, bekommt er sie. Wir bekommen diesen Schutz zur Verfügung gestellt. Und das betont auch der Text gleich am Anfang. Werdet stark durch die Kraft und Macht des Herrn. Wir müssen die Rüstung nur anziehen. Zweitens, so eine Rüstung muss erhalten werden. Wie man mittlerweile weiß, trug jeder Legionär eine Flasche mit mindestens einem Liter Öl mit sich, nur um seine Rüstung und seine Ausrüstung zu pflegen. Ja, so ein Kettenhemd war schneller festgerostet, als man gucken konnte. Vor allem bei schlechtem Wetter. Und es war schon sehr unangenehm, wenn das dann anfing, im Kampf auseinanderzufallen. oder die Lederriemen, die diesen Gliederpanzer zusammenhielten, wenn davon welche reißen, ist das mit der Schutzwirkung auch vorbei. Ja? Und ich denke, das ist auch etwas, was wir im Hinterkopf haben müssen. Wir müssen auch diese Rüstung pflegen. Wir bekommen die nicht einmal geschenkt und dann hält die automatisch für immer und schützt immer gleich. Wir müssen dafür sorgen, dass die Schutzwirkung erhalten bleibt. Wir müssen unsere Beziehung zu unserem Herrn pflegen, damit diese Ausrüstung immer frisch ist und wir sie immer wieder neu bekommen, wenn wir sie brauchen. Und eine letzte Assoziation, die ich fast für die wichtigste halte. Der römische Legionär kämpfte nie allein, wenn es sich irgendwie vermeiden ließ. Er war kein Einzelkämpfer und das war jedem antiken Zuhörer sofort klar. Ja, deswegen ist auch, ich weiß nicht, ob Sie ja einige den Film gesehen haben, bei Gladiator, die große Kampfszene am Anfang, ja, ist völlig inkorrekt. Weil es besser aussieht, lässt man da schön jeden Legionär einzeln gegen irgendeinen Germanen antreten. Das wäre das allerletzte, was eine römische Legion gemacht hätte. Ja. Nächste Bild bitte. Ja. Die ganze Ausbildung des Legionärs, die Taktiken, die den Römern erlaubten, ein so großes Reich zu erobern und so lange zu halten, bezogen sich immer auf Formationen. Man kämpfte immer in der Formation. Das ging so weit, dass die Römer im Schichtbetrieb gekämpft haben. Der in der ersten Reihe hat vielleicht 5 Minuten gekämpft und wenn gerade eine kurze Atempause war, ist er zurückgetreten, der nächste in die erste Reihe gegangen. Der stellte sich hinten wieder an, konnte sich ein bisschen erholen und so ging das dann die Reihe durch. Ja, oder wenn der Beschuss besonders stark war, die bekannte Schildkröte, Testudo, ja, rundherum von den Schilden geschützt. Und ich denke, das gilt ganz gewiss auch für uns Christen. Wir sind keine Einzelkämpfer. Das ist ein Bild gerade auch für die Gemeinde. Ja, gemeinsam sind wir um ein Vielfaches stärker als jeder alleine. Und es ist besonders der Schild, der hier bedeutsam ist, weil wir eben mit dem Schild zum Teil nicht nur uns, sondern auch den Nachbarn Deckung geben. Ja. Es gibt eine schöne Szene in einem der Adrian Plus Bücher, ich glaube es ist nicht das Tagebuch des frommen Chaoten, sondern im zweiten Band, als Leonard in einer Glaubenskrise steckt und einer der Ältesten sagt dann, ist kein Problem Leonard, jetzt glauben wir erstmal eine Weile für dich mit. Fand ich ein tolles Bild und auch die Rüstung gibt diesen Sachverhalt wieder. Das ging so weit, dass es viele Berichte gibt aus der Antike, dass solche Schlachtreihen einen Rechtsdrall hatten. Also nie gerade ausmarschierten, sondern immer so ein klein bisschen nach rechts, weil jeder immer Schutz hinter dem Schild des Nebenmanns suchte. Damit er sich sozusagen gleich hinter 2 Schilden verstecken konnte. So wichtig war das. Und ich denke, gerade wenn wir uns aufmachen, Dinge zu tun, die dem Feind nicht passen, einzeln oder als Gemeinde, sollten wir daran denken, dass wir da nicht losziehen als Herde kleiner Lämmchen, sondern wie eine gut gerüstete Legion. Der Text sagt ganz klar, dass der Feind uns so sehen muss, wenn wir uns so ausrüsten lassen. Allerdings geht es, wie ja am Anfang des Gottesdienstes durch diese traurige Nachricht auch nochmal unmissverständlich klargemacht worden ist, hier nicht um körperlichen Schutz. Das kann ein Teil sein, das ist aber nicht die primäre Funktion dieser Rüstung. Und auch wenn es unseren natürlichen Instinkten manchmal widerspricht, aber es geht hier um den Schutz noch von etwas Wichtigerem. Um Schutz unserer Beziehung zu unserem Herrn, zu unserer geistlichen Befindlichkeit. Ich hoffe, dass ich an diesem Beispiel der Waffenrüstung ein bisschen verdeutlichen konnte, wie wichtig es ist, die Assoziationen, die wir mit Bildern haben, die die Bibel verwendet, immer wieder mal überprüfen, ob nicht unser modernes Verständnis da vielleicht ein ganz anderes ist als das der Zeitgenossen, ob wir da nicht vielleicht einen Teil der Botschaft biblischer Texte verpassen. Es ist wirklich oft wichtig, sich mal in diese Zeit hineinzuversetzen. Da kommt jetzt der Geschichtslehrer wieder zum Vorschein. Deswegen sind Geschichtskenntnisse für Christen durchaus nützlich. Und noch ein allerletzter Vergleich, eine letzte Assoziation, die ganz vielleicht die Zeitgenossen auch hatten und eigentlich einfach sehr schön finde. Legionäre waren Profis, haben eine Dienstzeit von 16 bis 20 Jahren und danach wurden sie mit einem Stück Land belohnt für ihren Ruhestand. Und ich denke, das ist auch ein schönes Bild für uns, ein Bild für Gemeinde, dass am Ende unseres Weges, der auch gelegentlich ein Kampf sein wird, ein Stück Land wartet oder ein Anteil am neuen Jerusalem. Ich denke, das ist etwas, auf das wir uns auf jeden Fall freuen können. Amen.